Lebenswerk, der Podcast der Ordensspitäler Österreichs. 23 Ordensspitäler, 22.500 MitarbeiterInnen, 2 Millionen PatientInnen pro Jahr und über 230.000 Operationen. Die österreichischen Ordensspitäler sind ein wichtiger Partner der Bundesländer in der medizinischen Versorgung. Aber wer steckt hinter all diesen Zahlen? Hier kommen Menschen zu Wort, die einen besonderen Geist leben und jedes Ordensspital zu einem Ort der menschlichen Zuwendung und der Hoffnung machen. Hier kommen Menschen zu Wort, die Verantwortung tragen, Entscheidungen treffen, wenn es sein muss, auch anecken. Aber immer mit dem Blick auf das Wunder des Lebens. Hier ist Lebenswerk, der Podcast zum Mitdenken.
Grüß Gott und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebenswerk, dem Podcast der Ordensspitäler Österreichs. Schön, dass Sie wieder zuhören. Mein Name ist Alexandra Laubner-Gardowski und ich freue mich sehr, Sie heute wieder durch den Podcast begleiten zu dürfen. Das heutige Thema betrifft sehr, sehr viele Menschen, und zwar jeden zweiten Österreicher. Und ich sage jetzt ganz bewusst Österreicher, denn genau hier beginnt das Problem. In der Medizin wurde sehr lange Zeit vom männlichen Körper als Norm ausgegangen und viele Diagnosen, Studien und Therapien orientieren sich auch heute noch an Männern, obwohl Frauen ganz andere Symptome zeigen und auch der Krankheitsverlauf teilweise ganz, ganz anders ist. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben. Woran denken Sie bei Rückenschmerzen oder Übelkeit? Wahrscheinlich nicht an einen Herzinfarkt. Aber genau das können die typischen Symptome bei Frauen sein. Männer hingegen verspüren häufiger Schmerzen in der Brust. Und solche Unterschiede rücken erst seit einigen Jahren ins Bewusstsein der Medizin. Und die sogenannte Gendermedizin beschäftigt sich genau mit dieser Frage. Wie unterscheiden sich Krankheiten bei Frauen und Männern? Und was bedeutet das dann für Diagnose, Behandlung und auch Prävention? Eine Top-Expertin auf diesem Gebiet ist Dr. Regina Steringer-Marschabauer vom Ordensklinikum Linz, Elisipatinen. Und sie setzt sich seit vielen Jahren dafür ein, dass das Thema Gendermedizin sensibilisiert wird. Ich freue mich sehr, heute mit ihr darüber sprechen zu können, was Gendermedizin konkret bedeutet. Ja, herzlich willkommen, Frau Dr. Steringer-Marschabauer. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen für unseren Podcast und für dieses sehr wichtige Thema. Bevor wir ins Gespräch einsteigen, könnten Sie sich kurz vorstellen.
Herzlichen Dank für Ihr Interesse an der Gendermedizin. Ich bin Kardiologin am Ordensklinikum Linz, Elisabethinenstandort. Und ich beschäftige mich schon seit Jahren mit der Frage der Gendermedizin, ob es einen Unterschied gibt zwischen Männern und Frauen. Und der bestätigt sich immer mehr.
Dann würde ich gleich mit meiner ersten Frage starten, also sozusagen so direkt ins Thema hinein. Wenn ich als Frau zu einer Ärztin oder zu einem Arzt gehe, werde ich immer noch behandelt, als wäre ich biologisch gesehen ein Mann?
Ja, die Studiendaten belegen, dass Frauen noch immer wie Männer behandelt werden. Wenn wir jetzt auf den Herzinfarkt schauen, dann sind unsere Symptome anders als bei Männern und diese werden oft wenig beachtet, sodass der Zeitpunkt der Behandlung später einsetzt als bei Männern.
Welche Krankheiten werden bei Frauen besonders häufig übersehen? Was sehen Sie da in Ihrer Praxis oder was belegen da die Studien?
Die Studien belegen, dass die koronare Herzerkrankung immer später erkannt wird als bei Männern und dann auch noch anders behandelt werden als bei Frauen. Dann Bluthochdruck ist eine Sache, weil wir von Natur aus die Grenzwerte für eine Hypertonie ist bei Frauen niedriger als bei Männern. In den Guidelines wird aber für Männer und Frauen noch immer derselbe Grenzwert angesehen. Das heißt, dass wir später behandeln als bei Männern und nicht so effizient als bei Männern, weil wir andere Grenzwerte wahrnehmen. Wo wir noch Unterschiede sehen, ist bei verschiedenen Erkrankungsbildern, zum Beispiel bei der hypertrophen Kardiomyopathie. Da ist es so, dass der Frauenherzmuskel von vornherein etwas dünner ist als bei Männern. Nur die Grenzwerte in den Guidelines werden für das männliche und weibliche Geschlecht ident angegeben. Das heißt, wenn wir jetzt 15 mm erreichen, was der Grenzwert ist, dann sind Frauen später dran in der Behandlung, als wir bei Männern mit der Behandlung einsetzen, bei selben Grenzwert.
Gibt es jetzt so typische Symptome oder Warnsignale, die Frauen besonders ernst nehmen sollten?
Neben den Symptomen, die wir vom männlichen Herzinfarkt kennen, das heißt Druck auf der Brust mit Ausstrahlung ins Kiefer oder in den Arm, kann es bei Frauen zu Schweißausbrüchen unter Belastung kommen, häufig auch zu epigastrischen Schmerzen, das heißt Schmerzen in der Magengegend und unter Belastung und auch Schmerzen, die in den Rücken ausstrahlen.
Jetzt haben Sie gesagt, Gendermedizin ist jetzt noch nicht hundertprozentig sozusagen in allen Arztpraxen angekommen. Wie sollte man als Frau damit umgehen, beziehungsweise was sollte jede Frau über ihre Gesundheit unbedingt wissen?
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass sich Frauen bewusst sind, dass sie auch an Herzinfarkt erkranken können. Der Herzinfarkt oder die Erkrankungen des kardiovaskulären Systems sind die häufigste Todesursache sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Und wir Frauen glauben noch immer, dass Mammakarzinom oder Gebärmutterhalskrebs die häufigste Todesursache bei uns sind. Da gehen wir schon brav zur Vorsorgeuntersuchung. Wir müssen das aber auch fürs kardiovaskuläre System machen. Das heißt, jede Frau sollte ihren Cholesterinwert wissen, da vor allem das LDL-Cholesterin. Da ist es wichtig zu beachten, dass das LDL mit der Menopause steigt, weil unsere Hormone bis zur Menopause einen Schutz vor zu hohem Cholesterin bieten. Dann müssen wir wissen, dass mit der Menopause der Blutdruck ansteigen kann. Und was wirklich Gendermedizin ist, wir Frauen müssen wissen, dass Rauchen extrem schädlich ist für unsere Gefäße. Also da müssen wir gendermedizinisch anpacken, dass Frauen weniger rauchen, dass sie den Männern jetzt wieder nacheifern, in der Statistik weniger zu rauchen, als sie es bis jetzt gewohnt sind. Wichtig ist auch noch, dass wir wissen, dass Komplikationen in der Schwangerschaft, wie zum Beispiel Schwangerschaftshypertonus oder Diabetes, für uns dann bedeuten, dass wir ein erhöhtes Risiko in der Postmenopause haben, eine koronare Herzerkrankung oder eine andere vaskuläre Erkrankung zu entwickeln. Daraus folgert, dass man so wie man zur Mammographie geht, dass man sich auch einmal kardiologisch anschauen lässt, einen Status erheben lässt, die Blutfette sich anschaut und dementsprechend therapieren lässt.
Oft wird ja gesagt oder vielleicht auch vermeintlich angenommen, dass der Unterschied zwischen Männern und Frauen nur die Hormone sind. Aber tatsächlich geht es ja um viel mehr. Welche Unterschiede spielen noch eine Rolle?
Na, es ist so, früher hat man geglaubt, das Frauenherz ist eine kleinere Ausgabe des männlichen Herzens. Tatsächlich ist es aber so, dass wir mit dem Einsetzen der Hormone entwickelt sich das Frauenherz anders als das Männerherz. Es ist so, dass das Schlagvolumen des Frauenherzens geringer ist. Aus diesem Grund braucht das Frauenherz mehr Schläge pro Minute, um das benötigte Blutvolumen durch den Körper zu pumpen. Das zweite ist, dass die Geometrie des Herzens anders ist, dass die Herzmuskeldicke bei Frauen nicht so dick ist als bei Männern im Normalfall. Und in den EKG-Veränderungen oder im EKG sieht man auch, dass Frauen eine längere QT-Zeit haben. Das ist ein bestimmter EKG-Abschnitt. Wenn der verlängert ist, dann wirken zum Beispiel Medikamente, die diese Zeit beeinflussen. Da gehören bestimmte Antibiotika dazu. bewirken dann, dass man als Frau bösartige Rhythmusstörungen entwickeln kann.
Jetzt haben Sie auch im Vorgespräch gesagt, dass Sie sich schon immer mit Gendermedizin sozusagen befassen. Sie haben auch einen Verein gegründet. Vielleicht erzählen Sie auch uns kurz darum, worum es da geht, was das Ziel des Vereines ist. Und was mich auch interessieren würde, oder unsere Hörerinnen und Hörer, wie weit ist die Gendermedizin in der Praxis angekommen?
Also der Verein heißt Women's Heart Austria und hat sich zwei Zielsetzungen gemacht. Das eine ist, dass wir in unserer Berufsgruppe Frauen fördern, vor allem auch, dass sie in die interventionelle Kardiologie kommen, denn wir wissen, dass wenn Frauen Frauen behandeln, dass das Outcome besser ist, als wenn Männer Frauen behandeln. Das mag darin liegen, dass wir dieselbe Sprache sprechen und sensibler mit den Informationen umgehen können, die uns Frauen erzählen, wenn es gerade um den Herzinfarkt geht. Die zweite Zielsetzung ist, dass wir das Bewusstsein für Frauen, kardiovaskuläre Frauengesundheit in der Bevölkerung steigern wollen. Dann möchten wir jetzt eine Studie erheben, um einen Risikoscore für jede Frau zugänglich zu machen, damit sie dann weiß, habe ich ein erhöhtes Risiko oder nicht. Wenn die Frau ein erhöhtes Risiko hat, dann wird man die Risikofaktoren strenger behandeln, als wenn sie keine Risikofaktoren hat. Wir sind da auch vernetzt mit dem Verein GoRed. GoRed ist einfach, schafft Awareness für die kardiovaskuläre Erkrankung der Frau.
Und wo steht die Gendermedizin eigentlich heute? Sie haben auch eine sehr junge Disziplin. Sie haben gesagt, Sie beschäftigen sich oder Sie beziehen die Gendermedizin seit Beginn an ein.
Also die Gendermedizin steckt sicher noch in den Anfangsschuhen. Das spiegelt sich wieder, dass erst seit Kurzem darauf geachtet wird, dass in Studien der Anteil von Männern und Frauen gleich ist. Bislang war immer der Frauenanteil geringer als bei Männern. Jetzt wird gefordert, dass gleich viele Frauen in Erkrankungen oder in Studien involviert sind als Männer. Das Zweite, was wir schon wissen, dass die Medikamente, die wir austesten, einen anderen Verstoffwechselungsweg haben, dass Frauen oft weniger an Medikament brauchen, um dieselbe Wirkung zu erreichen. Das heißt, dass wir schnell in Nebenwirkungen kommen, wenn wir die männlichen Dosen verabreichen. Das beginnt aber jetzt erst in Studien Einzug zu bekommen. Prinzipiell ist so, dass in den jetzigen europäischen Guidelines, in manchen Guidelines noch nicht berücksichtigt wird, dass das Frauenherz eine andere Morphologie hat, also nicht so dick ist, und wir dieselben Grenzwerte verwenden, um dann Erkrankungen zu diagnostizieren und zu therapieren. Da ist nur große Arbeit zu leisten.
Und welche medizinischen Erkenntnisse haben Sie persönlich am meisten erstaunt, was die Gendermedizin betrifft?
Jetzt am meisten freut mich das Ergebnis, dass man körperliches Training, wenn man das berücksichtigt, dass Frauen mit 140 Minuten körperlichen Training in der Woche das kardiovaskuläre Risiko um 24% senken können. Männer müssen über 300 Minuten trainieren in der Woche, um dann eine Risikoreduktion von 15% zu erlangen. Und das finde ich schon beachtlich, das spiegelt den Unterschied wider, was Frauenherz und Männerherz braucht.
Wie sieht eigentlich Gendermedizin konkret im Alltag einer Ärztin oder eines Arztes aus?
Es ist so, dass es oft einen Unterschied macht. Frauen kommen prinzipiell später ins Krankenhaus. Und aus den Gesprächen heraus merkt man dann immer, dass sie sich mehr Sorgen um die Familie machen. Ist der Mann versorgt? Sind die Kinder versorgt? Man muss Frauen häufiger darauf aufmerksam machen, dass sie jetzt im Mittelpunkt stehen und dass ihre Erkrankung behandelt werden kann. Das geht ja dann darum, wenn man zum Beispiel Rehabilitationsmaßnahmen anspricht, dass dann die Frauen sagen, ja, da habe ich aber keine Zeit. Was macht mein Mann? Was machen die Kinder? Also man merkt das typische Genderbild, dass die Frau der Kümmerer in der Familie ist und alle umsorgt und nicht so sehr auf sich selbst schaut. Das ist einmal ein wesentlicher Unterschied zu Männern. Frauen treiben die Männer öfters zum Arzt, dass sie sich anschauen lassen, Vorsorge betreiben, weil wenn man mit Männern spricht, sagt man, eine Frau schickt mich, ich soll mich anschauen lassen. Frauen erscheinen später. Das sind so die typischen Gender-Aspekte, die man jetzt wahrnimmt.
Wenn wir so 10 Jahre in die Zukunft blicken, wie sollte die Medizin idealerweise aussehen, wenn Gendermedizin wirklich vollständig angekommen ist?
Wenn es wirklich vollständig angekommen ist, dass es nicht einmal eine Frage mehr ist, ob Gendermedizin notwendig ist oder nicht, dass es egal ist, ob eine Frau oder ein Mann das Arztzimmer betritt, dass wir da sofort die richtigen Parameter zur Verfügung haben und auch die richtigen Fragestellungen dem Patienten anbieten, dass wir die Symptome, nachdem wir 50% Frauen und 50%, sondern das ist das Symptom, das lässt uns bei Frauen hellhöriger werden und das ist das Symptom, das lässt uns bei Männern hellhöriger werden. Das denke wir, Gendermedizin ist nicht mehr notwendig, es wird gelebt.
Wenn Sie eine Sache in der Medizin sofort ändern könnten, um Frauen besser zu versorgen, was wäre das?
Sofort, dass man schon von klein an das Bewusstsein schafft, dass Kinder sich kardiovaskulär gesund ernähren, dass das auch Frauen machen. Dann, ich würde sofort das Rauchen bei Frauen ins Bewusstsein rufen, dass das ganz schlecht ist für kardiovaskuläre Erkrankungen. Und was ich nun gern machen möchte, das ist, dass jede Frau sich ihres Wertes bewusst ist und sich selber gegenüber wertschätzend verhält, dass sie Symptome wahrnimmt und einfach schnell zum Arzt geht. Das würde ich machen.
Ja, vielen Dank. Bevor wir jetzt am Ende unserer Folge zum Word-Rap kommen, stellen wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ein bestimmtes Projekt, eine Initiative oder ein medizinisches Highlight der Ordensspitäler Österreichs vor. Und diesmal machen wir Station in Wien, und zwar im Franziskusspital in Margareten. Dort gibt es das Brustgesundheitszentrum und das kürzlich auch erneut zertifiziert wurde. Und was diese Zertifizierung bedeutet, wie moderne Brustkrebsbehandlung heute aussieht und warum Teamarbeit dabei wirklich entscheidend ist, darüber spreche ich jetzt mit Oberarzt Dr. Michael Bolliger, dem Leiter des Brustgesundheitszentrums. Das Brustgesundheitszentrum bei Ihnen im Franziskusspital Margareten wurde ja erneut zertifiziert. Was bedeutet jetzt diese Zertifizierung auch konkret für Patientinnen?
Also die Zertifizierung oder die Idee der Zertifizierung stammt ja von der österreichischen Zertifizierungskommission, dass man ein objektivierbares oder Qualitätskriterien objektivierbar gemacht hat. Da haben sich gescheite Leute zusammengesetzt aus den verschiedensten Fachrichtungen. Für verschiedene Krebsarten, beim Brustkrebs ist es halt jetzt schon am längsten, existiert das Programm am längsten oder diese Überprüfung, wo sie einfach gesagt haben, was soll ein spezialisiertes Zentrum an Zielmarken oder an Benchmarks auf Neudeutsch bieten können, um halt der jeweiligen Patientin die höchstmögliche Qualität zu bieten. Und dann nach und nach haben sich diese Brustgesundheitszentren halt herauskristallisiert, die davor das dann natürlich schon betrieben haben, aber dann haben sie gesagt, okay, wir lassen uns alle 3 Jahre überprüfen oder müssen eigentlich jährlich den Erfolgsnachweis antreten und sagen, okay, das, was wir operiert haben, hat Hand und Fuß. Wir haben eine niedrige Nachresektionsrate, wir haben eine schnelle pathologische Rücklaufrate, wir haben eine niedrige Komplikationsrate, Revisionsrate und so weiter. Wir haben genug Patientinnen in Studien, wir haben genug Patientinnen, denen wir eine psychologische Betreuung angedeihen lassen können. Wir haben Operateure, die nicht nur einen Brustkrebs im Jahr operieren, sondern eine gewisse Mindestanzahl. Wir haben eine gewisse Mindestanzahl an Brustkrebsfällen, die man operiert, weil man weiß, je mehr Brustkrebspatientinnen oder wurscht was, das geht durch die ganze Medizin. Also wenn man ein gewisses Krankheitsgut oft behandelt, macht man es besser. Und das wird alle 3 Jahre sehr rigide überprüft und sehr brav überprüft. Und seit 2016 passiert es hier halt im Haus. Und ich bin jetzt hier seit 1,5 Jahren der Leiter vom Brustgesundheitszentrum und habe das dann rückwirkend von vor meiner Ägide teilweise machen müssen. Das 24er Jahr war dann zum Teil schon meins, aber nur noch in den letzten 3 Monate, aber habe dann Gott sei Dank auf die gute Arbeit meiner Vorgänger aufbauen können und hatte noch meinen lieben alten Kollegen, den Dr. Schleifer an der Seite, der jetzt verdient in den Ruhestand gehen darf, der mir dann noch die alten Daten mehr oder weniger mitgeholfen hat zu interpretieren und habe das dann selber dann präsentieren dürfen und gerade stehen dürfen dafür, dass wir auch die letzten 3 Jahre gute Arbeit gemacht haben und das sind damit bis 27, inklusive 27, wieder rezertifiziert und können quasi uns aufs Haus schreiben, wir machen gute Arbeit.
Würden Sie uns einen kurzen Einblick in die Spezialambulanz geben? Es gibt ja auch eine enge Zusammenarbeit mit dem AKH Wien.
Genau, also auf einem Kongress letztens wurde das sehr schön als klassisch österreichische Lösung beschrieben. Ich habe vorher schon gesagt, je mehr Fälle man behandelt im Jahr, umso höher ist die Qualität. Allerdings haben sich dann halt viele kleinere Häuser auch das Ganze begonnen, in sich hineinzuarbeiten und wollten das dann halt auch weitermachen. Und wir haben halt auch in kleinen Häusern nicht alle Fachrichtungen, die dafür notwendig sind. Also wir brauchen ein operatives Fach, das sind in dem Fall wir. Das ist in Österreich ziemlich brüderlich geteilt zwischen Chirurgen, also meistens Allgemeinchirurgen und den Gynäkologen. Je weiter man westlich kommt, umso mehr sind es die Gynäkologen, östlich ist eher chirurgisch. Dazu brauchen wir eine Onkologie, die haben wir leider nicht im Haus. Das heißt, da brauchen wir einen Anschluss. Die Pathologie und Radiologie können wir abdecken und die Strahlentherapie muss man auch nicht im Haus haben. Deswegen sind wir ein sogenanntes affiliiertes Zentrum. Das heißt, wir müssen die 3 von den 5 Disziplinen abbilden. Das machen wir mit Chirurgie, Patho und Radio. Und falls wir Patientinnen in die Chemotherapie schicken müssen oder zur Strahlentherapie relativ regelmäßig nach der Brust-OP, können wir uns für die Chemo ans AKH anlehnen, an die Frauenheilkunde. Mit denen haben wir eine super Zusammenarbeit. Das heißt, die Patientinnen sind dann, je nachdem wie lang, meistens 5 Monate für die Chemotherapie dort, was den Vorteil hat, dass wir an den neuesten Studien teilnehmen können oder die Patientinnen das zumindest anbieten können. Das Ganze funktioniert wunderbar unkompliziert. Wir kriegen sehr schnelle Termine. Wir haben hier den Vorteil, dass wir es sehr schnell abklären. Das heißt, wir wissen, womit wir es zu tun haben, können dann unterstützend eingreifen, wenn die Patientin das noch ein Partner hat, braucht. Wir können danach, also sie kommen dann danach wieder zu uns zur Operation und in der Zwischenzeit haben sie dort eine gute Anbindung. Und für die Strahlentherapie schauen wir, dass wir die Patientinnen halt wohnortnahe unterbringen, aber die meisten schicken wir auch da ins AKH, weil ich war selber 8 Jahre dort, ich kenne halt die handelnden Personen gut und kann dann halt auch mit besserem Gewissen, ich kriege auch von den anderen Strahlentherapien irgendwie gute Rückmeldungen, aber am besten kenne ich die Kollegen natürlich von dort noch. Denn ich weiß, die betreuen sie, kann ich das auch noch mal besser rüberbringen.
Sie betonen ja auch immer wieder die Teamdisziplin, also die Teamzusammenarbeit. Welche Fachrichtungen arbeiten bei Ihnen zusammen?
Also bei mir im Haus sind es eher die nichtmedizinischen Fachrichtungen, die da zusammenarbeiten. Das funktioniert halt auch wunderschön. Weil wir sind ein sehr kleines, aber feines Team. Also ich darf mich Leiter nennen über sage und schreibe eine Kollegin, eine andere Oberärztin, die jetzt bei mir im Dezember angefangen hat, Dr. Voss. Dann habe ich eine wunderbare Assistentin, die das ganze Brustgesundheitszentrum am Laufen hält. Dann eine Breastcare-Nurse, also quasi eine spezialisierte Brustschwester, den Begriff gibt es im Deutschen nicht wirklich, die sich halt um die Brustkrebspatientinnen von der pflegerischen Seite her kümmert, dass einfach die mehr auf Augenhöhe, wobei es soll jetzt nicht heißen, dass wir da abgehoben werden, aber es ist halt mitunter ein anderes Sprechen von Patientin zu Krankenschwester als von Patientin zu Arzt oder Ärztin. Dann haben wir ein tolles, motiviertes Physiotherapie-Team. Wir haben wunderbare Psycho-Onkologinnen hier im Haus, also Psychologinnen, die speziell für die Krebspatientinnen da sind. Natürlich alles rundherum, die restliche Pflege, die sich dann auch darum kümmert natürlich. Aber das sind so die im Haus die Hauptteilhaber oder die hauptmithelfenden Hände. Und halt auswärts die Kollegen im AKH, die halt sich um die Onkologie kümmern können. Und die Seelsorge nicht vergessen.
Das führt mich zur nächsten Frage sozusagen. Neben der medizinischen Behandlung, wie begleiten Sie Patientinnen persönlich durch diese oft sehr belastende Zeit?
Das ist ein Vorteil wiederum, dass wir halt eher ein kleineres Haus sind. Wir haben Zeit. Also, dass wir sie jetzt nicht innerhalb von 5 Minuten abarbeiten müssen, was eben in großen Häusern leider die Realität darstellt, oft nicht. Oder ich unterstelle es meinen Kollegen, dass das nicht aus Bosheit ist. Oder ich habe es erlebt. Ich weiß, es ist halt, wenn die Ambulanz mit 40 Leuten voll ist, hat man halt von 8 bis 16 Uhr zum Beispiel, hat man halt nur eine geringe Zeit pro Patientin. Und bei uns ist es so, wir haben prinzipiell 2 Ambulanztage. Meine liebe Assistentin teilt uns aber auch, wenn sie weiß, wir sind an anderen Tagen zwischen den OPs greifbar oder an den Tagen, wo wir weder Ambulanz noch OP haben, teilt sie uns dann auch was in der Ambulanz sein. Das heißt, wir sind eigentlich eh Montag bis Freitag greifbar und das auch in einem zeitlichen Rahmen, wo man sagt, es gibt Fälle, bei denen brauche ich eine halbe Stunde oder manchmal auch länger, um alles in Ruhe zu erklären oder wenn man wenn man auch merkt, dass einem jemand mit einer Krebsdiagnose völlig verfällt, was ja menschlich und verständlich ist, haben wir die Möglichkeit, dass wir unsere Psychologinnen gleich zu Hilfe holen, um das mal den ersten Schreck abzufedern. Und ich glaube, das ist einmal ein von den Frauen wirklich gut aufgenommener Fakt, dass sie sagen, sie freuen sich, wenn sie herkommen, weil sie kriegen von Anfang an mit, dass wir einfach ihnen schon die Zeit widmen wollen und sie und ihnen das in dieser belasteten Zeit einmal von Anfang an sie gut abfangen, einfangen, ihnen den weiteren Weg einmal gut planen und geplant eigentlich schon hinlegen kommen. Also die Damen kommen zu uns noch bevor sie wissen, was sie haben. Und wir haben eigentlich die Therapieabfolge im Hintergrund schon ein bisschen geplant. Und ich glaube schon, dass das auch gut angenommen wird, wenn man sagt, man fällt eh in ein Loch oder man fällt eh mal aus allen Wolken und hat aber dann, kriegt von uns dann schon einen Plan und sagt, schon, es tut mir leid, Sie haben Brustkrebs. Aber wir haben einen Plan, der schaut folgendermaßen aus. Sie kommen dann und dann zur Operation und dann kann man zumindest skizzieren, wie geht's weiter. Oder Sie haben leider eine aggressivere Form. Wir haben Ihnen aber schon die Vorstellung für die Chemotherapie organisiert. Wir haben Ihnen die zusätzliche, wir haben zum Beispiel einen Portacut schon organisiert, der Ihnen bei der Chemo helfen kann. Wir haben Ihnen das CT schon organisiert oder was auch immer für eine Untersuchung notwendig ist. Sie müssen nur dann und dann dort sein. Falls Fragen auftreten, sage ich auch gerne dazu, während der Chemo, wenn irgendwas offen bleibt an Fragen, können Sie auch dazwischen gerne vorbeikommen. Das nehmen Sie auch hin und wieder gerne auf. Unsere Psychologinnen sind so lieb und haben das inzwischen durchgesetzt, dass man es ambulant zumindest am Anfang auch begleiten kann oder liefern ihnen dann die Kontakte für eine psycho-onkologische Betreuung über die Krebshilfe zum Beispiel oder im niedergelassenen Bereich bei Kolleginnen und Kollegen, die sich darauf spezialisiert haben. Wir kriegen immer wieder die Rückmeldung, dass sie sich einfach freuen, weil sie merken, dass sie da jetzt nicht so in der Fließbandarbeit betreut werden, sondern empathisch, herzlich oder halt mit der notwendigen Zeit, die dafür halt auch wirklich angebracht ist. Auch ein Anliegen war, ist, dass ich operativ mich halt ein bisschen ausleben kann und ihnen auch nicht die Standard-OPs anbiete. Also es gibt nicht nur eine Form der Brustchirurgie. Man kann es meiner Meinung nach sehr straightforward meinetwegen behandeln und sagen, man nimmt einfach so den Tumor raus. Und ich möchte natürlich die Ästhetik auch behalten oder ihnen erhalten können und habe mich da in die Richtung weitergebildet und mache es immer noch, wenn es notwendig ist, operiere ich onkoplastisch, sprich bei einem Patienten, der eine größere Brust hat, oder ein ungünstiges Verhältnis von Tumor zu Brustgröße, schaue ich, dass ich es ästhetisch korrigiere, sprich eine Brustverkleinerung anbiete oder eine Form der Straffung, wo die insgesamte Brustform möglichst gut gewahrt bleibt und sie dann postoperatives nicht eine Delle haben oder eine stark deformierte Brust. Und auch, ich glaube, auch da wird es gut angenommen und dadurch, dass ich halt jetzt als Leiter, dass mir nicht reingeredet wird, was ich operiere und wann ich operiere und wie lange ich pro Patientin brauchen muss oder darf, kann ich dann mitunter auch längere OPs argumentieren oder gut einplanen. Und auch das ist halt ein wahnsinniger Bonus hier, dass ich sage, wenn ich der Meinung bin, die Patientin bräuchte eine zwar etwas größere OP, aber am Ende ist sie zufriedener und das Ergebnis ist schöner und man hat jetzt nicht dann sekundär die Problematik, dass sie absolut unzufrieden ist oder mit allen psychologischen Belastungen, man sagt, man ist dann mit seinem eigenen Körperbild wahnsinnig unzufrieden, bin ich auch glücklich, wenn ich sage, ich habe sie gleichzeitig vom Krebs befreit. Und kann ja sagen, am Schluss ist das Endergebnis aber auch ästhetisch ansprechend und man sieht es von außen nicht, dass da was fehlen würde zum Beispiel. Ähnlich wie auch Rekonstruktionen bei Patientinnen, denen man die ganze Brust abnehmen müsste. Das war früher auch viel häufiger als heutzutage, wenn man sagt, man kann ihnen das zumindest rekonstruieren. Also hier im Haus kann ich Implantate-Rekonstruktionen anbieten und sonst haben wir auch mit plastischen Chirurgen in Wien, also mit Wilhelminenspital und der Rudolf-Stiftung, super Kontakte, die uns dann die Eigengewebsrekonstruktion übernehmen würden. Ein schönes Lob, was ich hier erhalten habe, nachdem ich ungefähr ein Jahr da war und wir unsere OP-Tassen ausgemistet haben und dann ein OP-Pfleger gesagt hat, warum wir gewisse Hautklemmen nicht mehr brauchen. Und er gemeint, das haben sie halt früher für die Mastektomien genommen, also für die Entfernung der gesamten Brust. Und seitdem ich da bin, haben wir es halt kaum mehr im Einsatz. Ich fand das ein indirektes, schönes Lob. Er gesagt hat, das ist für mich halt die absolut letzte Variante, dass man der Frau die ganze Brust abnimmt, weil es irgendwo ja anders möglich ist. Wenn sie selber sagt, sie will es, rede ich nicht lang dagegen, weil ich will jetzt natürlich niemandem meine Meinung aufdrängen. Aber wenn ich es irgendwie ermöglichen kann und sage, wir können eine schöne Brustform erhalten oder die eigene Brust erhalten, die ist immer noch besser als natürlich irgendeine Form der Rekonstruktion, finde ich das angebrachter und meistens auch besser.
Ja, vielen Dank für diese Einblicke in die Arbeit des Brustgesundheitszentrums und vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Ja, gerne doch.
Ja, wir sind am Ende unserer Episode angelangt, aber bevor wir uns von Ihnen verabschieden, gibt es noch mit Dr. Regina Stieringer-Mascherbauer einen kurzen Wordrap. Gendermedizin bedeutet für mich?
Allumfassende Medizin, differenzierte Sichtweise von männlichem und weiblichem Geschlecht.
Der größte Irrtum über Frauengesundheit ist?
Dass Frauen keinen Herzinfarkt bekommen können.
Eine Sache, die jede Frau über ihren Körper wissen sollte.
Den Cholesterinwert, die Blutdruckwerte und das familiäre Risiko, welches sie in sich trägt.
Ja, vielen Dank, Frau Dr. Stieringer-Mascherbauer, dass Sie sich Zeit genommen haben für unseren Podcast und uns sehr interessante Einblicke gewährt haben.
Herzlichen Dank fürs Gespräch und für die Einladung.
Alle Infos zu dieser Folge finden Sie wie gewohnt in unseren Shownotes. Und danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Lebenswerk, dem Podcast der Ordensspitäler Österreichs. Thank you.